Beispiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Einer sucht sich etwas aus, was er selber sehen kann und sagt, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist weiß. Und die Mitspieler versuchen zu finden und zu erraten, was der Spieler sich ausgesucht hat. Der Flügel, die weiße Wand, der weiße Fleck da ganz oben auf dem Bild. Und manchmal passiert es, dass man es nicht errät. Man kommt einfach nicht drauf. Man sieht es nicht, obwohl man es sehen könnte. Ich sehe was, was du nicht siehst. Es gibt ein interessantes Experiment, das kann man im Internet auf Video sehen. Personen sehen sich ein Video an, in dem zwei Mannschaften mit je drei Personen sich einen Basketball zuwerfen. Und die Personen, die dazugucken, bekommen die Aufgabe, genau zu zählen, wie oft die eine Mannschaft sich den Ball zuwirft. Und dabei laufen die Spieler auch so ein bisschen durch die Gegend. Das ist nicht ganz so einfach, aber man kann es schaffen. Während dieser Ballstaffetten läuft eine als Gorilla verkleidete Frau durchs Bild, bleibt in der Mitte stehen, dreht sich um, trommelt sich auf die Brust und geht wieder aus dem Bild heraus. Unglaublich aber wahr, die Hälfte der Menschen sehen diesen Gorilla nicht. Kennt jemand von euch dieses Video? Das ist der Hammer. Ich habe das selber probiert. Ich habe ihn gleich gesehen. Also, das ist keine Begabung oder Intelligenz. Das ist einfach... Bitte? Ich habe gezählt. Doch, doch. Ich glaube sogar richtig. Das weiß ich nicht mehr. Genau. Ich habe das mit Leuten zusammen gesehen und da haben mir einige glaubhaft hinterher versichert, sie haben diesen Gorilla nicht gesehen. Das ist keine Schande, das ist unglaublich interessant. Die sind so auf die Bälle und das Zuwerfen konzentriert, dass sie das nicht mitbekommen. Ich sehe was, was du nicht siehst. Liebe Gemeinde, es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen, obwohl sie da sind. Wenn ihr mal ein paar Beispiele hättet, um meine These zu belegen, wäre das hilfreich jetzt. Was gibt es, was da ist, was wir aber nicht sehen? Kalorien. Das sind doch diese kleinen, das sind die kleinen Tiere, die nachts die Kleidung enger nähen, ne? Genau. Was noch? Kalorien kann man nicht sehen, aber Strom, der Wind, Liebe. Gefühl, also grundsätzlich Gefühle sind schwer zu sehen. Musik, Überzeugungen, Logik, Gefühle hattet ihr schon, genau. Wir sehen diese Dinge nicht, wir sehen die Auswirkungen und Verhalten aufgrund dieser Dinge. Aber die Dinge an sich sehen wir nicht und wissen aber, sie sind definitiv da, da zweifelt keiner dran. Der Schreiber des Predigttextes sieht, was wir nicht sehen. Und ich lese dazu aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 7. Da schreibt Johannes: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Darauf sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe diese Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Ich ergänze meine Tochter. Liebe Gemeinde, vor 2000 Jahren sieht Johannes etwas, was wir nicht sehen. Er malt uns mit seiner Vision ein Zukunftsbild vor Augen und bekommt dann den nüchternen Auftrag, diese Vision aufzuschreiben, in Worte zu fassen irgendwie. Das macht er und schickt dann diese Worte an 7 christliche Gemeinden in Kleinasien, der heutigen Türkei. Die Christen damals haben es schwer, können ihren Glauben nicht frei ausleben, werden vom Staat verfolgt. Und diese Worte von Johannes treffen sie mitten in die Situation von Unterdrückung und Verfolgung. Es sind also Worte des Trostes und der Aufmunterung. Johannes erinnert die verfolgten Christen daran, dass sie nicht unter dem Vorzeichen des Endes stehen oder des Todes, sondern unter dem Vorzeichen der Zukunft und des Lebens, weil sie zu Gott gehören. Er spricht Worte, die über ihre aktuelle Realität völlig hinausgehen, auf das, was Gott eines Tages tun wird. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und vielleicht erinnern sich diese Christen an Worte des Propheten Jesajas, der schon gesprochen hat: Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorige nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk, spricht Gott. Und da werden dann im Folgenden, ich lese jetzt nicht den gesamten Text vor, also paradiesische Zustände beschrieben. Jesaja 65. Ich sehe was, was du nicht siehst. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag endet das Kirchenjahr. Ich weiß, wir leben gar nicht so doll im Kirchenjahr. Wir kriegen irgendwie mit, dass vielleicht im Advent das neue Kirchenjahr beginnt. Und wir nehmen die Feiertage wahr. Aber heute ist es zu Ende mit dem Totensonntag beziehungsweise mit dem Ewigkeitssonntag. Der Totensonntag, die Bezeichnung, erinnert uns ja eher so an das Ende, an das Aus, da ist vorbei. Wir werden daran erinnert, dass unser Leben begrenzt ist. Die Bezeichnung Ewigkeitssonntag verweist eher auf das, dass da doch noch was kommt. Ich sehe was, was du nicht siehst. Was Johannes hier beschreibt, das müssen wir uns, glaube ich, mal, oder dürfen wir uns ehrlich eingestehen, das sehen wir meistens nicht. Wir sehen vielleicht mehr die Realität, in der wir so verhaftet sind. Und zwar das, was auch nicht so gut ist. Wir sehen Menschen, die leiden, Menschen, die krank sind, die Schmerzen haben. Wir sehen Menschen, deren Lebensweg aussichtslos erscheint. Wir sehen finanzielle Not, die Menschen an den Rand der Gesellschaft drängt. Wir sehen Menschen, die über Trauer kaum hinwegkommen. Dazu kommen scheinbar unlösbar politische Situationen, die sich irgendwie vermehren in dieser Welt. Ungerechtigkeit und Krieg, Verfolgung, Flucht, Hunger, Isolation, Tod. Das ist unsere Realität, das sehen wir. Dieser Predigttext malt uns ein völlig anderes Bild vor Augen. Eine neue Welt, eine andere Realität, Gottes Welt, Gottes Realität. Gott gestaltet neu. Das Meer wird hier beschrieben, dass das Meer nicht mehr sein wird. Ich finde das eigentlich schade, denn ich liebe das Meer. Also wenn ich das Meer sehe, dann geht meine Seele auf. Aber das Meer und das Wasser ist in der Bibel auch oft Symbol für so die Urgewalt, für Negatives, für eine chaotische, unheimliche Macht, die unser Leben zerstören will. Dieses Meer darf gerne aufhören und ein Ende haben. Gott macht neu. Gott gestaltet neu. Und Johannes sieht die Stadt Jerusalem. Eine Stadt mit Geschichte, mit großer Bedeutung. Eine umstrittene Stadt. Und hier die neue Stadt Jerusalem mit prächtigen Bauten, Stadtruinen, mit einem neuen herrlichen Tempel. Johannes schreibt gegen die sichtbare Realität an. Er weiß von Leid und Tod, von Brutalität und Gewalt. Er weiß von Willkür und Zerstörung, von Angst und Unsicherheit. Das wird nicht verdrängt. Wir haben manchmal so den inneren Drang, das zu verdrängen, weil wir Angst haben, es wird größer, wenn wir drüber reden. Ich glaube, es wird kleiner, wenn wir drüber reden. Weil alles, was wir verdrängen, wird innen größer und ploppt dann irgendwann auf und erwischt uns. Es wird ausgesprochen, es wird angesprochen, es kommt ans Licht, bekommt Raum, bekommt so viel Raum, wie nötig ist, gut damit umzugehen. Johannes schreibt, damit Christen die Hoffnung bewahren. Er will sie nicht in die Depression drängen. Er will ihnen zeigen, Leute, ich sehe was, was ihr nicht seht. Und da ist noch was. Da ist noch was so Großartiges. Da reichen diese Bilder kaum aus. Johannes schreibt, damit sie sehen, was er auch sieht, nämlich Gott ist dran. Gott hat sich nicht zurückgezogen. Es ist ihm nicht egal, was aus uns wird. Gott ist da. Nicht Vertröstung, sondern Trost. Halte durch, Gott stärkt dich, er hält dich. Gott hat Großes mit seinen Menschen vor und davon lässt er sich nicht abhalten, auch nicht von der Not, die wir sehen und erleben. Gott wird seine Welt neu gestalten und da gibt es dann keinen Raum mehr für Böses, für Leid, für Schmerz, für Angst, für Krankheit, für Trennung. Eine Welt ohne diese schmerzvollen Erfahrungen, das wär's. Und Gott mittendrin, der ist einfach da. Gott wird nah bei den Menschen sein und das erinnert ja so an diese ersten Kapitel der Bibel, wo das so beschrieben ist, wie Gott mit den Menschen spazieren geht im Garten. Was für eine Vorstellung. Gott wohnt bei den Menschen, zelten mit Gott. Ein lebendiges, ein nahes, ein ganz inniges Vertrautsein. Da gibt es nichts, was uns von Gott trennt. Kein Versteckspiel. Wir müssen nicht so tun, als wären wir jemand anderes, sondern wir können sein, wie wir sind. Offen. Und in dieser Offenheit Gottes offene Arme erleben. Gott, der sich dann auch vor uns nicht versteckt. Gott selbst verspricht und garantiert es, hier sogar wörtlich. Johannes legt ihm die Worte in den Mund. Gott selber spricht, so wird es sein. Ich bin da. Und das kommt ja vorher in Gottes Handeln schon zum Tragen. Jesus kam als Gott in diese Welt und hat alles dafür getan, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. In Jesus hat Gott seine Entscheidung, uns Menschen zu lieben, demonstriert. In Jesus überwindet Gott den Tod. In Jesus macht Gott uns neu. Ich habe was mitgebracht. Nicht, weil ich während der Predigt Hunger, naja, das auch, aber nicht, damit ich das jetzt essen kann, ein Mandel, ich muss das mal in die Hand nehmen. Ein Mandelhörnchen, ich hatte das, glaube ich, schon mal zu so einem Tag hier. Das ist eine theologische Wahrheit an Mandelhörnchen, nicht nur etwas zu essen. Es verdeutlicht ein bisschen die Zeiten, die es gab, gibt und noch geben wird. Am Anfang lebt Gott mit den Menschen in vollkommener inniger Gemeinschaft. Das ist auf jeden Fall schokoladig, das ist geschmackvoll, das ist lecker, so soll es sein. Ich hoffe, ihr mögt Schokolade, sonst funktioniert das Bild nicht so toll. Am Ende der Zeiten wird es wieder so sein, Herrlichkeit, es wird, Gott baut uns einen Tisch, wie heißt es, im Angesicht unserer Feinde und schenkt uns voll ein und wir werden innige Gemeinschaft mit Gott haben. Schokoladenzeit. Wir leben in der Zwischenzeit. Keine Schokolade. Und es geht ein bisschen runter. Das mag der ein oder andere deprimierend finden. Ich finde das sehr ermutigend, weil das für mich wirklich die Realität so widerspiegelt. Vom Anfang der Zeiten alles perfekt mit Gott. Wir leben aber nicht mehr in dieser Zeit, aber sie wird wiederkommen. Und das beeinflusst unser Leben schon jetzt. Ich glaube, ich esse das gleich mal hier. Wir erleben das an manchen Stellen schon, da träufelt die Schokolade in unser Leben hinein. Da kommt der Himmel auf die Erde. Wir sehen, dass Gott da ist, dass er handelt. Wir erleben Trost. Wir erleben, dass Menschen wieder zueinander finden. Wir erleben, dass ein Mensch für den anderen da ist. Wir erleben, dass ein Mensch gesund wird, dass jemand trotz Krankheit lächeln kann. Wir erleben, dass ein Mensch anfängt zu beten und Gott sucht. Das sind so Stellen, so Schokoladenstellen, die Gott uns jetzt schon schenkt. Ich hätte gern noch mehr Schokolade, aber das macht Gott in seiner Weisheit so, wie es gut ist, denke ich. Was will ich damit sagen? Das neue Leben hat auch jetzt schon begonnen. Insofern ist dieses, da kommt noch mal was, keine Vertröstung. Sondern es träufelt schon in unsere Welt hinein. Wir haben Anteil an der Gemeinschaft mit Gott, an seiner Liebe, an seinem Handeln, an seinem In-uns-Sein. Liebe Gemeinde, Gott bleibt sich treu. Er hält fest an seinem Ziel, dass er Gemeinschaft mit Menschen haben will. Hier kommen ja verschiedene Bilder zusammen in dieser Vision des Johannes. Da ist das Bild von der Braut Christi, ein Bild für die christliche Gemeinde. Das Leben als christliche Gemeinde und Gemeinschaft ist wie eine Art Verlobung und die Hochzeit kommt noch. Also Verlobung ist ja meist eine schöne Zeit, aber macht eigentlich nur richtig Sinn, wenn dann tatsächlich auch die Hochzeit kommt. Die große Feier, wo man zusammengeführt wird und ja, jetzt geht's los. Das ist kein Ende, da fängt es an. Gott wird mit seiner Gemeinde zum Ziel kommen. Bei allen Gedanken, die wir uns über Gemeinde machen, steht dieses Bild und diese Zusage, Gott wird zu seinem Ziel kommen. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein und wird ihr Gott sein. Ich sehe was, was du nicht siehst. Im Alltag sehen wir das sicherlich nicht immer. Aber ich glaube, dass wir das lernen können. Und dass wir das lernen sollten. Dass wir in dieser Phase ohne Schokolade oder ohne viel Schokolade das Bewusstsein dafür haben, was Gott tun wird. Ich glaube, wir können lernen, dass wir uns von dem Negativen nicht einschüchtern lassen, dass wir es sehen und wahrnehmen und damit Gott konfrontieren, aber dass wir uns davon nicht lähmen lassen, sondern dieses Bild bewahren, oh, Gott hat eines Tages noch was viel Wundervolleres vor und ist auch jetzt schon hier. Wir können lernen, aufmerksam zu sein für das, was wir noch nicht sehen. Wir können uns dazu entscheiden, das Gute zu sehen, die Schokolade schon wahrzunehmen. Und wir können einander ermutigen und erinnern, indem wir davon erzählen, was denn jetzt schon da ist. Und ich glaube, wir werden immer wieder das so aufblitzen sehen, diese Anzeichen von Gottes neuer Welt, als Mutmachung, als Zeichen Gottes, ja, ich bin dran. Vergiss das nicht. Zum Abschluss eine kleine Geschichte. Behalte die Gabel. Als der Arzt mitteilte, dass sie höchstens noch 3 Monate zu leben hätte, beschloss sie sofort, alle Details ihrer Beerdigung festzulegen. Zusammen mit dem Pfarrer besprach sie, welche Lieder gesungen werden sollten, welche Texte verlesen werden sollten und welche Kleider sie anhaben wollte. Und da gibt es noch eine sehr wichtige Sache. Ich will mit einer Gabel in der Hand begraben werden, sagte sie schließlich. Der Pfarrer konnte seine Verwunderung nicht verbergen. Eine Gabel? Darf ich fragen, warum? Fragt er vorsichtig. Das kann ich erklären, antwortete die Frau mit einem Lächeln. Ich war in meinem Leben zu vielen verschiedenen Abendessen eingeladen und ich habe immer die Gänge am liebsten gemocht, wo diejenigen, die abgedeckt haben, gesagt haben, die Gabel kannst du behalten. Da wusste ich, dass noch etwas Besseres kommen würde, nicht nur Eis oder Pudding, sondern etwas Richtiges, ein Auflauf oder etwas Ähnliches. Ich will, dass die Leute auf mich schauen, wenn ich da in meinem Sarg liege mit einer Gabel in der Hand. Da werden sie sich fragen, was hat es denn mit der Gabel auf sich? Und dann können sie ihnen erklären, was ich gesagt habe und grüßen sie sie und sagen sie ihnen, dass sie auch die Gabel behalten sollen, es kommt noch etwas Besseres. Liebe Gemeinde, lasst uns vom Himmel träumen und diese Zuversicht im Herzen bewahren, dass da noch etwas Besseres kommt. Amen. Lasst uns